Ja, genau, so sieht's aus. Stichwort Plattform. Das Magazin am Nachmittag mit Gästen aus Kunst, Kultur und Gesellschaft. Heute auf der einen Seite des Mikrofons ich, Rainer Markus Walter, habe mir heute einen Gast rausgelassen, den ich persönlich jetzt auch schon, glaube ich, mindestens 15 Jahre kenne und beobachte und immer wieder interessant macht, was er so alles tut und lässt in Ulm. Als Journalist beobachtete er in den 90er Jahren mit seinem Wochenblatt-Kolumnen und seiner Arbeit beim Wochenblatt die Ulmer Szene, setzte dem legendären Club Aquarium mit dem Buch Nice Society ein Denkmal und schickte als Booker diverse Bands durch Süddeutschland. Seit ein paar Jahren betreibt er nun sein eigenes Online-Magazin, das nennt sich Ulm News. Und über all diese Dinge und vor allem, wie sie denn entstanden sind und was seine Motivation dahinter ist, darüber möchte ich mich mit ihm heute unterhalten. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, Ralf.
Danke, hallo.
Ralf, kannst du dich noch daran erinnern, wann dein allererster Artikel veröffentlicht wurde?
Das muss mit 17 oder 18 gewesen sein, als ich wahrscheinlich über irgendwelche Hasenzüchtervereine in Lindau geschrieben habe. Ich war damals war ich auf der FOS, auf der Fachoberschule, und das Schreiben als freier Mitarbeiter war eine ganz gute, damals für mich lukrative Nebentätigkeit. Also ich musste nicht regelmäßig arbeiten und hatte am Abend immer eigentlich ein Essen bei den Versammlungen, und so habe ich ein bisschen was verdient und nebenher geschrieben.
Du hattest gerade den Stadtnamen genannt, nämlich Lindau, da sind deine Wurzeln am Bodensee, darüber wollen wir nachher auf jeden Fall mal noch reden. War das von Anfang an ein Wunschtraum von dir, journalistisch tätig zu sein, oder war das eher so, wie die Mutter zum Kind, mach mal halt mal?
Nein, also es war schon so, dass man ich war politisch engagiert, und wir haben in Lindau eine Stadtzeitung gemacht, also sowas wie den Motzer damals in Oberschwaben, das war dann nur für Lindau. Und ich war damals für den Terminkalender zuständig, der permanent falsch war, aber ich habe immerhin, habe da mitgemacht, bei der Collage hat dieses Blatt geheißen. Und so bin ich ein bisschen zum Schreiben gekommen, und irgendwann mal habe ich mich bei der Lindauer Zeitung, der pechschwarzen Schwäbischen Zeitung, beworben und bin als freier Mitarbeiter da genommen worden. Und da fängt man natürlich unten an, macht irgendwelche Vereinsversammlungen und sitzt die ab. Und das war, also für mich als 17-, 18-Jähriger war das sehr lustig. Also wenn man zum Beispiel bei irgendwelchen Marine Ex-Soldaten Labskaus in Lindau essen muss und so. Das sind so Sachen, an die ich mich immer noch erinnere.
Ex-Soldaten, warst du Zivildienstleistender oder hast du Bundeswehr gemacht?
Ja, also ich habe noch damals die Gewissensprüfung mitmachen müssen und bin eigentlich zweimal durchgeflogen, obwohl ich schon im Krankenhaus gearbeitet habe und in der Sozialstation. Ich habe immer meine Jobs gehabt, aber ich bin nie als Kriegs- und Verweigerer anerkannt worden. Nach zweimal Durchfallen habe ich dann das Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung bekommen, und danach wollten sie mich wieder einziehen, und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich nicht mehr, habe ich einen Herzfehler bekommen und war untauglich.
Ja, sowas kommt auch vor, ne? Seit Neuestem müssen sich die Jugendlichen dieser Frage jetzt demnächst wohl nicht mehr stellen. Schön, aber es ist lange her, die Gewissensfrage, diese Gewissensfragen, diese Verhandlungen damals. Hattest du mal eine mitbekommen?
Ich habe zwei Verhandlungen mitgemacht.
Du hattest selbst zwei Verhandlungen.
Ja, und beides Mal bin ich nicht anerkannt worden, weil ich eben die Gewissensfragen nicht zur Zufriedenheit offensichtlich beantwortet habe, weil es eigentlich gar nicht geht, wenn man sagt, man ist mit der Freundin im Park und drei Russen kommen her und vergewaltigen die Freundin und du hast zufällig eine Maschinenpistole in deinem Rucksack. Was machst du dann? Je nachdem, was man dann sagt, wenn man sagt, man schießt die drei Russen über den Haufen, dann hat man verloren, und wenn man sagt, ich mache nichts, ich schaue zu, wie die drei Russen meine Freundin vergewaltigen, habe ich auch verloren. Also, und das sind schon sehr skurrile Szenen gewesen. Also einmal muss ich zum Beispiel einen Prüfer auffordern, er soll bitte mir zuhören und nicht Bildzeitung lesen. Also man ist hier rabenschwarzen CSUlern immer gegenübergesessen in diesem Ausschuss. Es war schon sehr, sehr grenzwertig, aber.
Ja, CSU, das ist eben genau Lindau, nämlich Lindau am Bodensee ist ja Bayern. Und was du dort gemacht hast und wie es dann kam, dass du von Lindau irgendwann in Ulm gelandet bist, darüber wollen wir nachher reden, aber jetzt hören wir ein bisschen Musik. Wir sind mittendrin in der Plattform, gerade vorher eingestiegen. Unser Gast ist Ralf Grimminger. Er ist Journalist, Szenekenner, Booker war mal eine Weile lang und im Moment betreibt er neben seinem Brotjob als, was machst du genau?
Ich mache Pressearbeit für Firmen, genau. Also ich schaue, dass sie in die Medien gekommen sind.
Genau. Die Plattform Ulm News, wo er seiner Leidenschaft, nämlich dem journalistischen Mitteilen von Meldungen nachkommt. Wir waren zuletzt bei den Jahren, eigentlich waren wir bei der Verweigerung. Skurriles Thema, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Unser Mitarbeiter in der Technik, der Dominik, der hat sich auch gerade gewundert, wie war das nochmal genau tatsächlich so war es? Man saß da irgendwelchen Leuten gegenüber und musste dämliche Fragen beantworten. Gott sei Dank ist das Geschichte. Das hast du gemacht damals, aber was hast du sonst noch gemacht in Lindau am Bodensee?
Ja, Lindau hat eine sehr aktive politische Szene, eigentlich hat es sehr früh eine bunte Liste gegeben und wir haben auch OB-Kandidaten ins Rennen geschickt. Unser Kandidat hat Strauß geheißen und deswegen haben wir dann immer große Plakate geschrieben, wählt Strauß, zwar in der Zeit von Franz Josef noch. Dann gab es ja auch diese großen umsonsten Draußen-Festivals, also umsonsten in Fischbach. 1979 und 1981 war das Nachfolgefestival. Sumpf hat es geheißen, war auch 3 Tage und 30.000 Leute. Da war die ganze Schneeballszene, die ganze Embryo, also die ganzen alten Bands. Und das war ein Riesenfestival und das ist in Lindau durchgeboxt worden und auch gut durchgezogen worden, obwohl die Stadt das eigentlich nicht unbedingt befürwortet oder unterstützt hat. Und aus dieser ganzen Geschichte, aus dieser umsonsten draußen Bewegung, ist dann auch eine richtig politische Bewegung entstanden. Also der Club Woodville ist vielleicht vielen von euch ein Begriff, der ist in dieser Zeit entstanden. Und eine sehr vielfältige Szene, also Frauengruppen, Friedensgruppen, bunte Liste und so weiter. Die Grünen kriegen in Lindau keinen Fuß auf den Boden, weil es eine sehr starke bunte Liste ergibt. Und die ist so stark, dass zum Beispiel dieser besagte Max Strauß, der vor 25 Jahren schon einmal kandidiert hat, vor ein paar Jahren gegen die Amtsinhaberin nur mit 3 oder 4% unterlegen ist. Also er wäre beinahe OB geworden. Ob das jetzt gut geworden wäre, weiß ich nicht, aber...
Er ist immer noch am Start.
Er ist Stadtrat, ja.
Jedenfalls immer noch am Start ist der besagte Club Woodville. Ich glaube, den kennt man auch in Ulm, kann man so beruhigt sagen. Der hatte für sehr viel Wellen gesorgt in den, das waren eigentlich die späten 80er, die frühen 90er, ne? Da waren sehr populäre Bands auch dort, das war eine ziemlich aktive Szene. Damals in einem Keller von der Brauerei, glaube ich.
Genau.
Warst du da bei der Gründung mit dabei? Hast du da zu dem Team gehört, was den Woodville an den Start gebracht hat?
Genau, aus dieser Club Woodville ist aus der Jugendhausszene entstanden. Also das Jugendzentrum ist in Lindau dicht gemacht worden. Dann gab es für die jungen Leute keine Möglichkeit, sich zu treffen und keine Konzerte zu hören und sowas. Dann haben wir gesagt, okay, wir veranstalten selber und wir suchen uns jedes Mal einen neuen Raum. Erst sind die Konzerte in verschiedenen Räumen, Kneipen und sowas gemacht worden, bis man dann einen Brauereikeller von der damals Inselbrauerei bekommen hat, ein alter Bierkeller, waren sehr gute Punkkonzerte dann und alles mögliche, also sehr gut. Und jetzt, vor 10 Jahren, sind die, glaube ich, umgezogen in einen sehr professionellen Raum jetzt und haben nach wie vor ein gutes Programm.
Ja, allerdings hat sich die Richtung verändert, muss man sagen, wenn man heute, sind sehr stark in der Hardcore-Szene und sehr viel Ska, glaube ich, auch und Ska und Reggae noch.
Ne? Genau.
Ja. Aber war damals noch völlig anders. Ich habe damals auch so Bands gesehen, was weiß ich, wie Birth Control und ein Embryo und teilweise auch die Indie-Sachen, die damals so gerade angesagt waren. War immer ziemlich interessant. Du hast dich da stark engagiert, hast nebenher für die Presse gearbeitet, für die Lindauer Zeitung, hast du gesagt.
Genau, ja.
Die Lindauer Zeitung, du sagtest, war Schwäbisch, ist das ein Ableger von diesem großen schwäbischen Konzern gewesen?
Ja, oder? Die Lindauer Zeitung ist eine Stadtausgabe, Teilausgabe der Schwäbischen Zeitung, genau.
Obwohl es in Bayern ist, ne?
Obwohl es in Bayern ist, ja,
genau. Kann man mal schauen.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Hast du dann gesagt, ich mache das jetzt zu meinem Beruf mit der Schreiberei und dann Journalismus studiert oder wie waren die nächsten Schritte?
Ich habe, im Leben ist ja viel, viel Glück oder wie sich's gerade entwickelt. Also ich habe mich auf ein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung beworben nach einigen Jahren. Und weil mir aber auch damals die Arbeit im Krankenhaus, als da habe ich immer Nachtwachen gemacht, auch Spaß gemacht hat, habe ich mich als Krankenpfleger beworben und habe, ja jetzt heutzutage würde ich sagen Glück, habe eine Woche bevor ich habe eine Zusage bekommen für das Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung, also für eine Lehre als Journalist. Und eine Woche später habe ich die Zusage als Krankenpfleger bekommen. Dann habe ich also für Journalist entschieden. Gott sei Dank.
Ja, man hört die Krankenpfleger ja immer stöhnen und das muss ja auch alles kein Honigschlechen mehr sein inzwischen. Also wobei es den Journalisten, glaube ich, auch nicht wirklich besser geht, aber du hattest zumindest...
Also sie verdienen auf jeden Fall besser.
Du hattest zumindest die Entwicklungschancen. War es dann 2 Jahre oder wie lange ging das Volontariat?
Ja, ich war 2 Jahre bei der Schwäbischen Zeitung und zwar in ein halbes Jahr in Ulm, dann ein Jahr lang in Leutkirch und ein halbes Jahr in Tuttlingen. Und in Tuttlingen war sehr spaßige Zeit. Mein Kollege damals, auch Volontärskollege, hat Grimm geheißen. Ich habe Grimminger geheißen. Und in Tuttlingen, da gibt es eine, ist auch eine Garnisonsstadt, oder gibt es in Neuhausen nebendran, Neuhausen, glaube ich, war das, war die Bundeswehr stationiert. Und unsere erste Aufgabe war es, über den Zapfenstreich zu schreiben. Und mein Kollege Grimm hat diesen Zapfenstreich mit Zitaten aus dem Untertan unterlegt, worauf das einen Riesenskandal gegeben hat. Und die Bundeswehr, wenn die dann irgendwelche Termine gehabt hat, hat sie immer gesagt, nicht aber Grimm oder Grimminger. Ja? Und dann war der Höhepunkt mal noch, dass wir einen Hubschrauberabsturz fotografiert haben, obwohl sie den nicht fotografieren wollten. Wir waren so lange zusammen dann in der Nacht noch in der Redaktion und haben dann eine Sonderseite mit Bildern gemacht, die wir verbotenerweise gemacht haben. Und dann war der Ofen aus. Also der damalige Chefredakteur hat dann entschieden, hat gesagt, Grimm wird nicht mehr weiter beschäftigt. Er hat sich mit dieser Geschichte dann beim Spiegel beworben und ist prompt genommen worden. Und Grimminger wird auch nicht beschäftigt, weil man uns nicht zugetraut hat, dass wir über die Grünen gut schreiben oder also normal schreiben können, ohne parteiisch zu sein. Wir sind praktisch politisch unzuverlässig gewesen.
Und im Titel der Zeitung steht ja überparteilich, ne, oder so ähnlich. Ja. Naja, gut. Okay, dann hast du gesagt, gut, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann muss ich halt was anderes machen. Hast dein Volontariat aber abgeschlossen warst dann offiziell Journalist. Und bist du dann schon nach Ulm gekommen oder nochmal nach Lindau zurück?
Nein, ich bin direkt von Tuttlingen praktisch zur Südwestpresse gewechselt. Die haben mich genommen. Südwestpresse ist doch ein liberales Blatt. Gegen die Schwäbische damals, also die Schwäbische ist auch nicht mehr so wild wie damals, aber damals hat die Schwäbische Zeitung einen Chefredakteur, der hat Chrysostomos Zodel geheißen. Es war ein sehr konservativer Mensch, aber man muss es also, heutzutage schätze ich eigentlich solche Leute oder auch solche Chefredakteure, die eine klare Linie verfolgen, und die hat er gehabt. Also der hat sehr seine konservative Linie durchgezogen. Das war aber okay. Heutzutage weiß man bei den Chefredakteuren oft nicht, wo sie gerade stehen, was sie denken, was sie überhaupt wollen.
Manche Chefredakteure stehen auch vielleicht sehr nah bei der Marketingabteilung und finden dann immer das gut, was die Marketingabteilung gerade gut findet.
Ja, gut. Ja. Zeitung ist heutzutage ein ganz anderes Geschäft.
Ist ein anderes Geschäft, ja. Also ich glaube, es wäre vermessen, wenn jemand was anderes behauptet. Sicher mag es Ausnahmen geben.
Ja, aber Zeitungen stehen heutzutage wahnsinnig unter Druck. Sie werden praktisch von allen Seiten online, die Abonnenten fallen weg. Also die müssen schon schauen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen. Ja, und dann öffnen sich die einen halt etwas mehr der Marketingabteilung, die anderen etwas weniger.
Gut, du bist auf jeden Fall dann in Ulm gelandet. Wann war das?
Oh, ich glaube 1985 oder 1986. Und bin dann in der Lokalredaktion der Südwestpresse 10 Jahre gewesen. Und dann nach 10 Jahren habe ich das Wochenblatt übernommen als Verantwortlicher und habe das dann 10 Jahre lang, glaube ich, gemacht.
Ja, genau. Da hast du ja dann auch die Möglichkeit gehabt, wie du dann beim Wochenblatt warst, etwas, ja, sage ich mal, flapsiger zu schreiben teilweise. Auch du hast Kolumnen geschrieben. Ich meine mich daran zu erinnern, die hatten etwas mit Ulm im Titel, waren sehr bekannt, hat man teilweise auch selbst bis zum Bodensee runter mitbekommen. Wie hießen sie?
Ich weiß auch nicht mehr genau.
War lange her.
Ulm, irgendwas mit Ulm.
Das war aber nicht das Ulmische, ne? Oder so ähnlich. Nee, das war wieder jemand anders, ne?
Nee. Also es war halt so ein bisschen so Szene-Getratsche so. Und Musik, Unterhaltung. Es war immer ganz. Also es hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert gehabt. Das Blatt war aufgeräumt und man hatte. Gerade bei solchen Blättern wie Wochenblatt ist es wichtig, dass sie noch so interessant sind, dass man sie in die Hand nimmt und nicht gleich vom Briefkasten in den Papierkorb. Und das hat das schon erfüllt. Also ich glaube, damals habe ich es ganz interessant gemacht.
Und du hast nebenher dich auch immer stark für Musik interessiert und darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Ja, genau, das hört ihr und ihr hört die Sendung Plattform. Zu Gast Ralf Grimminger. Zuletzt hatten wir über den Weg zum Journalismus gesprochen, über die Lehrjahre bei verschiedenen Zeitungen. Und ich hatte am Schluss erwähnt, Ralf hatte auch immer eine Affinität zur Musik. Und du hast ja tatsächlich sogar mal eine Weile lang selber Bands durch die Gegend geschickt, sprich Booking gemacht.
Ja, klar. Also in Lindau habe ich ja, wie schon erwähnt, mit dem Club Woodville immer wieder Konzerte veranstaltet. Daher habe ich meine Kontakte gehabt und bin auch nach wie vor ein riesiger Live-Musik-Fan. Also ich gehe wahnsinnig gern immer noch zu Konzerten und das ist für mich sehr wichtig. Und hier in Ulm, ja, da hatte ich mal Begegnung mit Bernd Rindle von Gronokox und wir haben zusammen, er war auch bei der Zeitung und das war ja damals in Ulm eine lustige Punk-Kombo und sehr abgedreht und die habe ich dann, was heißt gemanagt, man hat halt die Konzerte ausgemacht, geschaut, dass sie in anderen Clubs spielen und so weiter und so haben wir also mit Gronokox ganz gut den süddeutschen Raum beackert und so die kleineren Festivals, war ganz gut. Dann war die Zeit irgendwann mal zu Ende, dann habe ich mich um Fun Republic gekümmert. Das war so ein Nebenprojekt von Chaos, sehr gutes Ska-Band, vor kurzem im Roxy, je older desto doller, die waren immer besser, sind jetzt 25 Jahre alt, war ein super Konzert und 500 Leute im Roxy, also sehr gut. Also auf jeden Fall, Fun Republic war auch ein sehr lustiges Projekt, vor allem für einen Booker, mit sehr viel Arbeit verbunden, weil wenn 12 oder 11 Mann auf Tour zu schicken oder auf Konzerte zu schicken, ist sehr schwierig, weil immer eine Freundin oder immer einer kann nicht. Man ist eigentlich immer der Arsch, man muss immer der Böse sein, dass sie auf die Bühne kommen. Aber wir haben also mit Fun Republic haben wir im besten Jahr 35 bis 40 Gigs gehabt. Das ist für eine regionale Band eigentlich nicht schlecht gewesen.
Selber Musik gemacht hast du nie?
Nein, bei mir hat es nach der Blockflöte nicht aufgehört.
Also Blockflöte hast du mal gespielt, oder?
Blockflöte habe ich noch irgendwie...
In jungen Jahren,
genau, oder? Blockflöte habe ich noch hinbekommen und dann... Eigentlich schade, aber damals war das nicht angesagt.
War das nicht angesagt. Hast du mal aufgelegt oder irgend sowas?
Auflegen tue ich nur einmal im Jahr und zwar früher im Brettle in der Kneipe von meiner Frau, heute in der Krone in der Altstadt und zwar an Weiberfasching und da heiße ich DJ Blondie. Und das läuft immer sehr gut. Aber das ist sehr viel Stimmungsmusik und da habe ich von Mosi Moser von Radio 7 sehr viel gelernt.
Okay.
Ich lasse nichts aus. An Weiberfasching.
An Weiberfasching. Ja gut, okay. Wenn du damit leben kannst. Nur das mit dem Blondie, ja, das haut ja nicht mehr so ganz hin. Ne?
Nein, das war auch damals eher ein Witz, weil ich schon grau war. Und das, aber das ist noch grauer geworden jetzt. Ja.
Lässt es denn die Brücke auch zu zum Sound, Blondie? Hängst du da in den 70er Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich höre alles. Also ich höre von Jazz und ECM-Musik über... natürlich habe ich schon meinen Schwerpunkt, also ich höre gern R.E.M. oder kürzlich habe ich wieder Tom Petty entdeckt, weil ich zufällig im Roxy an eine Band geraten bin. Reto Borell, glaube ich, ja, hat so Tom Petty Sound gemacht, ein Schweizer, leider nur 80 Leute, aber ein super Konzert. Daraufhin haben mir wieder meine Tom Petty Scheiben rausgeholt und hat mir sehr gut gefallen.
Weißt du noch, was die erste Platte war, die du dir gekauft hast?
Popcorn. Das war die erste elektronische...
Hot Butter,
genau, Popcorn. Und mein erstes Konzert war übrigens die erwähnten Börskontrolle. Damals in der Friedrichshafener Seehalle, glaube ich, ja.
Oder die Festhalle. Die
Festhalle in Friedrichshafen mit Steinboden und alles.
Ganz ja, cool. ganz übel.
Ja.
Ja. Lange ist her.
Jetzt wollen wir Booking nochmal.
Genau, wir waren beim Booking.
Mit Tap Tour habe ich dann auch noch eine Weile gearbeitet, ja, mit Joe und Helmut. Mhm. Wobei das so groß geworden ist, dass es dann so irgendwie. Aber meine größte Tat war, dass ich sie immerhin zum Montreux Jazz Festival vermittelt habe und da haben sie den Eröffnungsabend bestritten. Das war so. Helmut sagt immer noch, ich war in Montreux und ich habe es geschafft.
Das
also da bin ich immer noch stolz.
Doch viele schon, aber nicht alle Musiker von sich behaupten.
Nee, das stimmt.
Hast du noch, hattest du da irgendwie Kontakt zu Montreux? Also kanntest du da jemanden aus dem Veranstalterteam oder wie kam das? Wie kriegt man jemanden in Montreux unter?
Ja, ich kenne schon einige aus dem Veranstalterteam. Es ist aber so, dass ich seit, glaube 25 Jahren jedes Jahr nach Montreux fahre und ich mache da Musikurlaub. Nachts schaue ich mir die Bands an und mache einen drauf und tagsüber gehe ich wandern oder Fahrrad fahren oder lege mich ans See. Also es ist eine wunderschöne Gegend und das meiner Meinung nach das beste Festival, das es überhaupt gibt, weil man sehr nah dran ist, weil man eine super Klangqualität hat und die Musiker oberentspannt sind in Montreux. Die haben das Hotel, im Palace Hotel ist 50 Meter von der Festhalle oder halt vom Kongresszentrum entfernt. Und die laufen ganz gemütlich da zum Konzert und geben Autogramme. Also man kann ihre Clapton beim Spazierengehen am See sehen. Also es sind unglaubliche Sachen, die da passieren. Und deswegen sind die Musiker auch sehr entspannt und ich schätze dieses Festival sehr.
Gehst nach wie vor immer noch hin?
Ja.
Okay.
Nächstes Jahr schon geplant. Oder halt dieses Jahr, ja.
Neben deiner Liebe zur Musik und dem Journalismus im klassischen Sinne, also sprich der tagesaktuellen Geschichte, hast du auch mal ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich Nice Society. Was hat es denn eigentlich genau damit auf sich?
Ja, Nice Society ist ein Buch oder ein Bilderbuch über einen legendären Club in Ulm. Der war hier in der Kohlgasse. Und also die Hochzeit war vor allem zwischen 1975 und 1985. Da hat praktisch die ganze ganze Münchner Schickimicki-Szene oder auch internationale Schickimicki- und Schwulen-Szene gefeiert. Also unter anderem hat zum Beispiel Freddie Mercury von Queen hier seinen Geburtstag gefeiert. Der kam mit dem Zug am Bahnhof an, lief durch die Hirschstraße und ging hier feiern. Also es sind unglaubliche Geschichten. Und entstanden ist es so, dass ich für die Zeitung und fürs Wochenblatt wollte ich damals noch einen kurzen Artikel über das Ende dieses Nachtclubs machen und bin dann auf das Gästebuch gestoßen und habe mir gedacht, na, das ist zu wenig für einen Artikel, da muss mehr draus passieren.
Das ging dann einfach so? Also du hast dann das Einverständnis bekommen oder?
Nein, ich habe dann, es ist ja so, die zwei Betreiber, Gary und Manfred. Manfred war bereits an AIDS gestorben. Gary war schon schwer von AIDS gezeichnet. Also es war damals, also Ende der 90er, noch ganz schlimme Zeit. Es gab noch keine Mittel, die den Krankheitsverlauf irgendwie hinauszögern oder behindern. Also er war schon sehr angeschlagen. Und dann habe ich mich noch einen ganzen Sommer mit ihm praktisch in sein Aquarium, in sein Lokal gesetzt und habe mit ihm das Gästebuch durchgearbeitet und habe gesagt, hier, an was kannst du dich erinnern? Hier war Nina Hagen, was war da los? Mhm. Hier war Freddie Mercury, hier war Peter Maffay, hier war Vicky Leandros, hier war Spider Murphy Gang, hier Udo Jürgens. Und das war eigentlich schon ein bisschen abstrus, weil es war Hochsommer. Man geht dann wie in ein Loch in einen Nachtclub und hört Frank Sinatra abends um 8, wenn andere draußen sitzen und Eis essen und sowas. Aber es war gut. Und so, dann habe ich noch einen Verleger gefunden. Die Süddeutsche Verlagsgesellschaft hat das Buch verlegt, Gott sei Dank. Und so ist eigentlich ein sehr schönes Buch entstanden.
Das Buch ist noch im Handel?
Ja, es gibt es beim Herwig, gibt es nach wie vor, 7,97 oder sowas. Ja.
Wie oft schon wieder aufgelegt oder noch die erste Auflage?
Nein, es waren 4.000 Stück sind aufgelegt worden. Am Anfang ist es sehr teuer verkauft worden vom Verlag, glaube ich für 40 Mark oder sowas. Und jetzt werden halt Restposten verkauft. Aber ja. Ist nach wie vor, also ich bin heute eigentlich gottfroh, dass ich das noch gemacht habe, weil sonst wäre diese ganze Geschichte verschollen.
Ja, Ralf, du bist also mitten im Hochsommer im dunklen Club gesessen und hast dir Bilder angeschaut und alte Sinatra-Platten gehört. Wie habt ihr die denn ausgewählt? Wie ging es weiter? Also habt ihr die gemeinsam getroffen, die Auswahl, was nehmen wir, und du hast die Geschichten dazu gepackt?
Nein, also das ganze Buch ist dann von mir praktisch ausgewählt worden, von einer Grafikerin gestaltet worden. Wir haben das praktisch das Aussehen des Buches ein bisschen übernommen. Das war mal angekokelt und das ist auch in diesem Buch dann so ein bisschen nachempfunden worden. Gary, also der hat das gar nicht mehr erlebt. Also die Veröffentlichung von dem Buch, der ist vorher gestorben, leider. Und so, ja, ist es halt für, also ein Stück Ulmer Geschichte schon bewahrt worden. Sonst wäre dieses Gästebuch mit handschriftlichen Einträgen von unglaublich vielen Künstlern, von Kurt Jürgens, von Udo Jürgens, von Ambros, von Lena Balaitis, von wie heißt die mit der Brille, die
Griechin, Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri, und also unglaublich aus Mother's Finest, Deep Purple. Es ist unglaublich, was in dieser Gasse, was sich hier eingefunden hat und was hier gefeiert hat. Und die beiden haben eigentlich damals schon was gemacht, was heute ist immer alles ein Event. Die haben das damals schon in den 70er Jahren also mit zur Perfektion getrieben. Zum Beispiel, als Michael Jackson in München gespielt hat, hat es geheißen, er kommt am Abend nach Ulm, und dann hat jeder gesagt, wenn das einer schafft, Michael Jackson nach Ulm zu holen, dann ist es Manfred Sauter. Und ja, und was haben sie gemacht? Sie haben die Kohlgasse 3 Tage lang vorher abgesperrt durch einen Sicherheitsdienst. Übrigens war das der erste Auftrag für Barney Sanchakli von SHS heute. Große Firma, macht alle großen Festivals. Und das war also der erste Auftrag überhaupt für Barney. Der musste die Kohlgasse absperren und wichtig tun, obwohl da nichts passiert ist. Ja, aber ganz Ulm hat immer gedacht, oh, hier kommt irgendwann mal Michael Jackson. Und dann auch tatsächlich nachts um 2 oder 3 fährt dann irgendwann mal eine Limousine vor, und eine Gestalt springt ins Aquarium rein, auf die Bühne, singt 3-4 Lieder Playback und verschwindet wieder. Und keiner hat gewusst, ob es jetzt echt war oder nicht, oder ein Double. Und das ist dann erst Jahre später gelüftet worden, dass es ein Double war. Aber die drin waren, weil das so schnell gegangen ist und der auf der Bühne war und im Halblicht und dann wieder raus in die Limousine und wieder weg. Und dieses solche Sachen haben die kultiviert. Die haben super Sachen gemacht, ja.
Ja, hat schon was, ne? Ja. Habe ich zum ersten Mal gehört, die Geschichte. Aber solche Geschichten lesen sich dann auch im Nice Society?
Ja, genau.
Okay. Und dann warst du 10 Jahre, jetzt gehen wir mal weiter, du warst dann 10 Jahre lang beim Wochenblatt tätig, hast dich dort, denke ich, mehr oder minder frei bewegen können, warst ja schließlich der Chef. Ja. Und hast dich dann aber entschlossen, doch selbstständig zu werden und in dieser Selbstständigkeit dich dann nochmal entschlossen, einen Schritt in die, in Anführungszeichen, Moderne zu diesem Zeitpunkt zu gehen, nämlich zu sagen, ich kann jetzt keine Zeitung drucken, dazu langt mir die Kohle nicht, das ist auch zu aufwendig, der Vertrieb jeden Tag, ich möchte trotzdem News verbreiten und kamst auf die Idee der Ulm News, die es heute online gibt. Wie lange gibt es die Ulm News jetzt schon?
Ach, jetzt 3 Jahre, glaube ich, und ja, was 35.000 oder 40.000 Klicks im Monat, also ist nicht schlecht, kann aber noch besser werden.
Das Ding schmeißt du größtenteils alleine?
Ja, mit einigen Mitarbeitern, die mir zuarbeiten. Würde gern mehr machen, aber sehr zeitaufwendig und ja, aber es entwickelt sich, denke ich. Ja.
Ist das jetzt ganz gerade herausgefragt, ist es eine Non-Profit-Geschichte oder lohnt sich dann das im Netz? Kann sich das im Netz lohnen? Also ich rede ja jetzt nicht von einer Seite wie Amazon oder sonstigen großen, sondern das ist ja eine Geschichte, die bezieht sich ja auf Ulm. Und Ulm ist ja, und Alb-Donau-Region ist jetzt kein Dorf, aber es ist auch nicht Berlin, Wien oder Hamburg.
Ja, sagen wir so, es trägt die Kosten und ja, ein bisschen bleibt noch übrig, aber mein Geld verdiene ich ja mit Pressearbeit für Firmen und den kann ich aber, praktisch kann ich Quergeschäfte machen, den kann ich dann auch eine Veröffentlichung auf einer ganz regionalen Internetplattform anbieten, bringt mir dann auch wieder was, bringt den Firmen etwas. Und ja, die Idee zu Ulm News war eigentlich die, dass ich gesagt habe, ich versuche auf einer Plattform die wichtigsten Ulmer Nachrichten zu vereinen, also Uni-Nachrichten, Polizei, Unfälle, städtische Nachrichten und ein bisschen Kulturgeschichten noch und dass man das alles auf einen Blick hat. Und das kommt eigentlich ganz gut an.
Inwieweit projizierst du oder praktizierst du bei Ulm News den Journalismus, der, sagen wir mal, außerhalb der reinen Nachricht, der reinen Message steht? Also geht da auch was oder beziehst du dich wirklich nur auf das Mitteilen von Meldungen?
Ja, leider sehr wenig, weil richtig gute Artikel zu schreiben, braucht man Zeit und ein bisschen Muße. Das ist mir selber noch zu wenig, aber mehr geht im Moment einfach nicht. Aber es kann sich entwickeln und wer Lust hat zu schreiben, kann gerne mitmachen. Das ist als sehr demokratisches und offenes Projekt geplant. Und sollte sich eigentlich so entwickeln, wäre ganz toll.
Und also jetzt das Ding eben im Netz, deinen regulären Job. Du hast keine Ambitionen mehr, wieder zur Zeitung zu gehen?
Nein. Überhaupt nicht.
Also das war ein sehr klares Nein.
Ja. Also es ist so, also ich bin damals bei der Südwestpresse nicht so ganz in Frieden gegangen. Manchmal muss man zu bestimmten Schritten auch gezwungen werden und dann tut sich auch wieder was Neues raus. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also bei der Südwestpresse konnte ich zum Beispiel meinen Computer ein- und ausschalten. Und wenn irgendwie was nicht lief, konnte ich den Techniker anrufen. Heute beschäftige ich mich mit Facebook, mit Twitter, mit Facebook-Marketing, mit Content-Management-Systemen, mit Sachen, die mir damals überhaupt nichts gesagt hätten. Und jetzt, das hält mich schon jung und macht echt Spaß, neue Projekte zu entwickeln. Und das geht in so einem großen Haus wie der Südwestpresse, sagen wir mal, nur bedingt.
Siehst du da schon die Zukunft der Presse schon doch auch verstärkt im Netz?
Nee, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass es Zeitungen nach wie vor geben wird. Allerdings nicht jetzt sagen wir als reines Papier, also diese Tablettform, die wird es sicher immer mal geben. Und das Teure für Zeitungen ist ja der Vertrieb eigentlich. Und wenn man künftig die Zeitung über die Telefonleitung oder über die Steckdose laden kann, wenn man praktisch die neue Ausgabe auf das iPad spielen kann, dann ist es für Zeitungen sehr lukrativ und interessant. Also vielleicht wird es die Form wird sich die Form ändern, aber dass nur noch alles über online läuft, das glaube ich gar nicht. Ja. Es ist ja auch das Schöne, also ich habe heute eine Untersuchung gelesen, Kinder, die gewohnt sind, dass die Eltern Zeitung lesen, die auch merken, dass, also für mich ist zum Beispiel Zeitung lesen Entspannung. Wenn ich mittags Kaffee trinken gehe und Zeitung lese, ist für mich Entspannung und Weiterbildung von mir aus oder Information. Und die Jungen, die konzentrieren sich im Netz halt nur auf eine Sache recherchieren und kommen so eigentlich nur nicht auf andere Punkte. Wenn man eine Zeitung liest, man fängt beim Sport an, blättert einmal um, bleibt bei einem Mord hängen und dann vielleicht noch im Lokalteil an irgendeiner anderen Geschichte. So sammelt man seine Informationen. Und deswegen wird es auch weiterhin so, ich denke schon, so bleiben.
Also du denkst, die klassische Zeitung als solche stirbt nicht aus?
Nee.
Deine Prognose?
Glaube ich nicht, ne.
Die Papierform?
Geht vielleicht ein bisschen weniger. Die Papierform wird vielleicht ja schon sehr zurückgehen, nehme ich mal an.
Ich meine, die Frage ist ja auch, wie lange wir noch so sorglos mit dem Papier umgehen können.
Ja? Auch, ja, genau.
Also diese Mengen, die wir auch verbrauchen, gerade für Zeitung. Wäre dann wohl diese Tableauform eine Idee, die allerdings sehr witzigerweise bereits schon, ich kann mich erinnern, ich habe das erste Mal, was ist jetzt, vor 12, 13, 14 Jahren oder so, das erste Mal genau über diese Idee gehört. Das war damals beim Südkorea am Bodensee, haben sie darüber gesprochen. Das wird irgendwann kommen, hieß es. Jetzt haben wir die ersten zarten Versuche in der Hand. Wahrscheinlich wird es nochmal 10, 12, 15 Jahre
gehen. Das glaube ich nicht. Die arbeiten schon alle sehr heftig dran an diesen Formaten. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man diese iPads praktisch billiger oder als an die Abokunden einfach umsonst ausgibt oder solche Sachen.
Und das wird dann so ein Ding wie mit dem Mobiltelefon.
Ne? Ja, ein großes halt dann, ja genau.
Genau.
Ja.
Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt die letzte Runde, weil wir haben jetzt schon drei Viertel, angehen, hören wir einfach nochmal Musik. Die Plattform. Und wir sind schon in der letzten Gesprächsrunde angekommen. Zu Gast heute bei uns hier im Radio Free FM Studio ist Ralf Grimminger. Ralf Grimminger, Journalist, Musikliebhaber und zuletzt jetzt, wie wir gehört haben, auch derzeit sehr aktiver Online-Publisher mit den Ulm News. Wir hatten gerade, während die Musik lief, so ein bisschen über den Online-Journalismus und über die Verknüpfung gesprochen, die in der heutigen Medienlandschaft eigentlich notwendig ist, die aber wohl noch nicht immer überall so wirklich funktioniert. Du hast gerade gesagt, du siehst da schon die Zukunft drin. Da müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen umdenken in der Medienlandschaft, oder?
Na gut, also die Zeitungen haben natürlich das Problem, dass sie wie viel geben Sie in den Online-Bereich? Also Sie können nicht die gesamten News verbraten, weil sonst liest keiner mehr Ihre Zeitung. Also Sie müssen eine Balance finden zwischen vielleicht ein bisschen anfüttern und dann den Hintergrund in der Printausgabe bringen. Aber Sie können nicht alles in die Online stellen, weil dann gibt es keinen Grund mehr, die Zeitung zu kaufen. Ja. Und also ich habe kürzlich einen interessanten Bericht gelesen vom Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Der hat natürlich gesagt, eigentlich muss es so weit kommen, dass ich, wenn ich im Stau stehe, das praktisch über mein iPhone schon auf die Online-Seite stelle. Und warum es den Stau gegeben hat, muss man dann in der Printausgabe nachliefern. Das ist seine Vorstellung. Mhm. So muss es vielleicht auch laufen künftig, ja. Dass also die Printausgabe den Hintergrund liefert und die schnelle Nachricht über online läuft.
Jetzt mal die konkrete Frage an dich. Wie, du bist ja mit Ulm News auch einfach dran, quasi schnell und am besten unmittelbar nach dem Ereignis einfach zu publizieren. Woher beziehst du eigentlich deine Infos? Ich meine, du kannst ja auch nicht überall sein.
Nein, aber ich werde natürlich von den ganzen Pressestellen beliefert und bin selber schon unterwegs und bekomme auch Informationen und verbrate die dann auch relativ schnell. Also die Schnelligkeit ist online schon sehr wichtig.
Dein Hauptinformationspool liegt aber auch im Netz, oder? Also zumindest, ich sage jetzt nicht im Internet als solches, als Information, sondern du kommunizierst einfach mit deinen Informanten auch rein digital.
Ja, auch natürlich über Facebook und alles Mögliche. Aber allgemein bin ich ein großer Netzwerker. Also ich kenne viele Leute nicht online, sondern im tatsächlichen Leben. Das ist eigentlich meine Hauptquelle und auch mein Hauptspaß. Ich gehe gern mit Leuten um und ja.
Also du merkst sofort, wenn das Bild auf Facebook nicht stimmt.
Würde ich merken, ja.
Sie plötzlich 22 Jahre jünger sind.
Ja, und blond.
Hm? Online-Journalismus kontra Print ist ein großes Thema. Ich glaube, da könnte man locker mit den entsprechenden Leuten eine gute Stunde füllen. Das ist gar nicht das Thema. Aber wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Keine Ahnung.
Bleibst du an Ulm News dran?
Ja, das führe ich auf jeden Fall weiter, natürlich, und baue halt mein Geschäft, Ulmer Pressedienst heißt das, meine Agentur für die Firmen natürlich weiter aus. Im Moment verlege ich mich auch gerade als Zusatzgeschäft noch auf Facebook-Marketing. Ist sehr interessant, vor allem für Gastronomie. Sehr interessantes Thema. Wie bekomme ich praktisch meine Neuigkeiten über Facebook kommuniziert? Da muss man auch wieder die Balance finden. Ballere ich meine Freunde mit nichtssagenden Informationen zu oder wähle ich aus oder was liefere ich oder was stelle ich auf Facebook und so. Interessantes Thema und entwickelt sich gerade sehr. Also Facebook ist ein absoluter Hype, aber
Man kann es nicht ignorieren, das ist richtig. Man kommt nicht drum rum. Es ist so ein internationales Ding. Es ist ein weltweites Ding. Es ist 1000-mal größer, als das MySpace jemals war.
Ja. Und das innerhalb von 6 Jahren. Ne?
Weil es wohl, denke ich, sich eben auch nicht auf diese musikalische Schiene eingeschossen hat, sondern so ein Community-Ding ist. Es ist natürlich eine Sache, die man, ja, denke ich, auch skeptisch sehen darf. Denn das ist wahrscheinlich derzeit die größte Datensammlung über die Bevölkerung, die es gibt. Generell, ich weiß nicht, wie viel Millionen in jedem Kontinent inzwischen auf Facebook.
Wenn wir von FreeFM sind 700 Millionen.
Ja, 700
im
Millionen.
Im Herbst sollen es 850 Millionen sein. Unglaublich.
Ja, es ist die Frage, wie lange das funktioniert, bevor es auseinanderbricht, weil bis jetzt ist noch jedes Imperium von Rom angefangen und von den Steinzeitmenschen bis zu dem der jüngsten Vergangenheit in Europa hat auseinandergebrochen. So wird wahrscheinlich Facebook auch nicht ewig halten, ne?
Keine Ahnung. Also gut, vielleicht verlangen sie irgendwann mal Geld für die Nutzung. Dann wird es wahrscheinlich ein Problem werden. Mhm. Also was man auch hört, dass diese Server gigantische Mengen an Energie und an Geld verschlingen. Die Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden. Mhm. Aber so lange macht man halt, bis zum Untergang macht man halt kräftig mit. Aber ich glaube nicht, dass es untergeht. Also das ist die sind sehr fix und jetzt auch zum Beispiel das Zusammenführen von E-Mail, SMS und so weiter auf einen Kontakt ist auch sehr clever. Also die binden dann die Leute an Facebook. Künftig, die arbeiten gerade an einem Programm, dass man künftig, egal ob man SMS oder E-Mail schreibt oder sonst irgendwas, auf dem Facebook-Account landet. Egal wie, welche Form man wählt, der Nachrichtenübermittlung. Wenn man die jungen Leute heute beobachtet, für die ist E-Mail schon was Altes. Die kommunizieren nicht mehr über E-Mail, sondern über Chats und sowas.
Trotzdem, abschließenderweise, weil wir sind schon fast am Ende der Stunde, muss ich sagen, bei all dem, dass ich ja trotzdem mitmache bei dem ganzen Spiel, wenn ich so in stillen Stunden für mich denke, hat es was Beängstigendes. Es ist mir manchmal nicht mehr geheuer.
Nein,
es wird zu groß.
Ich muss auch noch ein Beispiel sagen, das finde ich auch, kommt mir immer so. Mein Sohn ist gerade in Australien und also zu meiner Zeit, wenn ich in Amerika war, in jüngeren Jahren, dann war ich 6 Wochen weg, weil mir das Telefonieren so kompliziert war mit dem Operator und alles Mögliche. Mein Sohn ist immer voll im Bilde, was in Ulm läuft. sieht, wenn ich online bin, meldet sich mal kurz, hallo und so. Also der ist nie ganz weg. Also heutzutage ist man nie ganz weg. Man merkt es auch selber, wenn man in Urlaub ist. Facebook oder E-Mails abfragen oder mal schauen, was auf den Portalen steht. Man ist nie weg. Ja? Und das ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen schade.
Das stimmt. Das habe ich mir schon mehr als einmal auch gedacht in den letzten Monaten, wo ich unterwegs war, dass es eigentlich wirklich faszinierend ist. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich irgendwie auf Kreta 6, 8, 10 Wochen lang war und keinerlei Kontakt nach Hause hatte.
Eben,
und
ja.
Ich aber auch nicht wusste, wer es da im Haus ist.
Man hat sich das Geld gespart zum Telefonieren.
Genau,
ja.
Genau. Das wollte ich auch gar nicht unbedingt.
Eben, genau.
Ralf, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Die Stunde ist durch. Du siehst, sie ging doch schneller um, wie wir gedacht haben. Wir hatten einiges zu reden. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war hochinteressant. Ich wünsche dir toi, toi, toi bei allen deinen weiteren Unternehmungen. Und ich denke, wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal im Studio getroffen.
Nein, gerne wieder. Vielen Dank. Ja? Ciao. Und auch Radio Free FM. Viel Glück und Erfolg.
Ja. Vielen Dank. Am Mikrofon war hier auf der Seite Rainer Markus Walter, mein Gast Ralf Krimminger. Und die Musik hat heute der Dominik für uns zusammengestellt. Und der hat auch die Technik bedient und drückt jetzt ein letztes Mal aufs Knöpfchen.